5.12.2022. 15 Uhr. Der Ukraine-Krieg für Dummies. Als vor vielen Jahren die Welt noch gut war und man sich von den Ängsten des Kalten Krieges ein wenig distanzieren konnte, rückten andere Dinge wieder in den Diskussionsvordergrund. So kam es in einer kleinen privaten Runde zum Thema Religion zu folgender Aussage, die mir über die Jahre hinweg immer wieder ins Gedächtnis zurückkehrte, nicht zuletzt, wenn der eine oder andere in- oder ausländische Politiker seine Religion zum Gegenstand einer Diskussion machte. Kein Wunder, dass das Christentum so ein Verkaufsschlager ist. Es versorgt seine Kunden mit kindlich einfachen Universalantworten auf jede nur denkbare Frage und reduziert darüber hinaus, wenn man so will, die gesamte erfahrbare Realität auf die Komplexität eines Groschenromans. Einfach nur genial. Quelle: publikumskonferenz.de. Veröffentlicht von Maren Müller. Punkt 29. November 2022. Geteilt. JWD. Diese Aussage trifft übrigens nahezu auf alle monotheistischen Religionen zu, auch wenn einige davon nicht aus dem europäischen Kulturkreis stammen. Markantestes Merkmal dieser Glaubensgemeinschaften im Zusammenhang mit diesem Artikel ist aber Anspruch jeder dieser Religionen, dass sie die einzig richtige sei und alle anderen zumindest fragwürdig, wenn nicht gar gänzlich falsch. Diese Ausprägung zeigte sich im Laufe der Geschichte auf die eine oder andere dramatische Weise und keines der betroffenen Länder, Nationen oder Glaubensgemeinschaften muss sich dabei hinter der anderen verstecken, auch wenn radikale Islamisten derzeit die prägnante Hauptrolle übernehmen. Doch zurück zu unserem aktuellen Groschenroman. Bereits zu Beginn des Konfliktes zwischen der Ukraine und Russland schaltete die deutsche Medienlandschaft komplett auf ein Niveau herunter, dass es selbst dem unwilligsten Nachrichtenzuschauer hätte Angst und Bange werden müssen. Niemand hätte jedoch erwarten können, dass sich unsere Medienlandschaft von dieser kurzen Infektion nicht wieder erholen würde. Stattdessen werden die wichtigsten Nachrichtensendungen von ARD und ZDF Tag für Tag zu einer Karikatur dessen, wofür qualitative Medienarbeit eigentlich steht. Und auch das wurde auf diesen Seiten mehrfach kritisiert. Was wir sehen, sind emotional aufgeputschte Versatzstücke der eigentlichen Nachrichten, dramatische Bilder, leidende Menschen. Doch geht man auch nur ein wenig auf emotionalen Abstand und versucht, wirkliche Fakten aus den Nachrichten zu ziehen, stößt man schnell auf eine sehr oberflächliche Aneinanderreihung von sich sehr stark ähnelnden, wenig aussagekräftigen Behauptungen, die immer wieder dieselben Worthülsen verwenden. Nicht selten unterfüttert man dies dann noch mit wohlbekannten, mittlerweile nur noch aus der Schule bekannten, Begriffen aus dem Kalten Krieg, welche schon damals eigentlich nur absurd waren. Doch damals hatte die NATO und der Westen ja noch einen Gegner. Schauen wir doch mal genauer hin. Der Donbass und seine Separatisten. Man muss schon Glück haben, wenn in irgendeiner politischen Diskussionsrunde oder auch in den Nachrichten erwähnt wird, dass es den Donbass als Region gibt, in dem auch Menschen mit eigenem Willen leben. Das ist keineswegs selbstverständlich, denn es führt ausschließlich Russland Krieg gegen die Ukrainer. Man würde sich wünschen, dass ein Reporter, der dem Namen seiner Profession alle Ehre macht, einem unserer Politiker mal die Frage stellen würde, was denn im Donbass vor dem 24. Februar 2022 geschah? Denn aus irgendeinem Grund fällt über die Geschichte des Donbass vor diesem Datum nahezu kein Wort mehr, außer man erwähnt, dass da Separatisten am Werk seien und auch die Krim von Russland besetzt worden sei. Hintergrundwissen ist nämlich ungewünscht. Wollen die Katalanen von Madrid weg, die Schotten von London oder gar die Taiwanesen von Beijing, dann ist das alles der freie und demokratische Willen der dortigen Bevölkerung. Und gerade in Taiwan setzen sich die USA und der Westen aktuell besonders stark für diese Unabhängigkeitsbestrebungen ein. Dass die mehrheitlich ethnisch russische Bevölkerung im Donbass sich gegen die im Rahmen des Putsches auf dem Maidan an die Macht gekommene Regierung und deren antirussischen Maßnahmen und Gesetze, ja, davon hört man bei uns auch wenig, wandte und als autonome Gebiete innerhalb der Ukraine, wer hätte es gedacht? unabhängig werden wollten, ist jedoch nicht der freie demokratische Willen der dortigen Bevölkerung. Was die dortige Bevölkerung ab 2014 erlebte, sieht man hierzulande nicht oft, oder will es nicht, mehr, sehen. Wenn Politik und Medien sich der Ideologie des Kalten Krieges und alter Feindbilder hingeben, dann kann das alles nur vom Kreml gesteuert worden sein. Dass dies alles durch Moskaus wiederholte Ablehnung gegenüber den Beitrittsgesuchen der Donbass-Republiken bis Anfang 2022 ad absurdum geführt wird, muss nicht weiter stören, denn den Fakt erfährt ja bei uns auch niemand mehr. Dabei würde oft schon, wie in diesem Beitrag aufgeführt, ein Blick auf die Landkarten reichen, um zu sehen, wie der Sachverhalt in dieser Region ist. In unserem Groschenroman aber sind das für den deutschen Leser zu viele unnötige Details. Doch fragen Sie sich doch mal selbst, ob und wenn ja, wann Sie in einer der vielen Lanze, Wils und Maischbergers jemanden aus dem Osten der Ukraine als Gast gesehen haben, der einmal den Standpunkt der normalen Bevölkerung dort schildert. Für gewöhnlich findet man in diesen Sendungen nämlich nur eine eingeschworene Politikeransammlung und Gäste aus den Echokammern der politischen und Sicherheitsinstitute, von staatlichen Quellen dahingehend finanziert, Russland so zu verstehen, wie es gewünscht wird. Der US-amerikanische Journalist John Mark Dugan nahm unlängst eine russische Übersetzerin und vehemente Kriegsgegnerin mit in den Donbass, welche den Krieg ihres Landes dort verurteilte, das Z-Symbol quasi als russisches Hakenkreuz ansah. Die Realität vor Ort und das eigene Erleben des Krieges im russischen Teil des Donbass war bezeichnend für das, was deutsche Medien Tag für Tag übergehen, negieren und sich somit ukrainischer Propaganda und eigener Unfähigkeit ergeben. Um es vorwegzunehmen, die Übersetzerin sah die Gräuel des von der Ukraine in den Donbass getragenen Krieges mit eigenen Augen und verstand, warum die Menschen dort das Eingreifen Russlands so sehr begrüßten. Journalismus vor Ort. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg. Wie oft hören wir diese beiden Worte seit Februar nun schon tagtäglich? Nur ganz selten kommt auch mal jemand auf die Idee, sie auch mal zu erläutern. Natürlich kann man das Völkerrecht in all seiner Pracht mit diversen Punkten heranziehen und aus jedem gewünschten Winkel argumentieren. Eine kurze Suche mit einer Suchmaschine Ihres Vertrauens wird auch genügend erklärungswütige Treffer erzeugen, weshalb der Einmarsch Russlands in die Ukraine ein völkerrechtswidriger Akt sei bzw. ist. Die meisten dieser Beiträge werden aber einige wichtige Punkte außer Acht lassen, die den Argumenten der westlichen Politik und den Medien die Grundlage entziehen. Passt vom Umfang her auch nicht in einen Groschenroman, deshalb kann man sich damit nicht aufhalten. Für den geneigten Leser sei hier noch einmal gesagt. Am 19. Februar 2022 kündigte der ukrainische Präsident Zelenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz an, dass die Ukraine das Budapester Memorandum und alle damit verbundenen Vereinbarungen aufgeben werde. Das Budapester Memorandum handelt von der Verpflichtung der Ukraine, ein Nicht-Atomwaffenstaat zu werden. Diese beiden Probleme, ein bevorstehender Bodenangriff auf den Donbass und die Drohung der Ukraine, nach Atomwaffen zu streben, trieben die russische Entscheidung am 21. Februar 2022 voran, die Donbass-Republiken als unabhängige Staaten anzuerkennen. Der gesetzliche Vorreiter dafür ist die westliche Anerkennung des Kosovo als unabhängiger Staat, siehe unten. Gemeinsame Verteidigungsabkommen zwischen den unabhängigen Staaten und der Russischen Föderation wurden unterzeichnet. Drei Tage später, während der ukrainischen Angriffe auf die Donbass-Republiken, drangen russische Truppen gemäß Artikel 51 der UN-Charta in die Ukraine ein. Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen. Sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält. Kurzum, ob der Westen den Vertrag zwischen den Donbass-Republiken anerkennt oder nicht, spielt keine Rolle. Nur 115 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erkennen beispielsweise die Republik Kosovo als eigenständigen Staat an, den dessen Parlament 2008 ohne Referendum oder Volksabstimmung ins Leben rief. Dort brodelte es während des langsamen Auseinanderbrechens von Jugoslawien, wobei im Kosovo-Krieg von 1999 die NATO ihre Unschuld als Verteidigungspakt verlor und Serbien quasi an den Verhandlungstisch boomte. Danach folgten zahlreiche rassistisch motivierte Pogrome und eine Flucht der serbischen Bevölkerung aus dem Kosovo. Dass die ukrainische Regierung in Kiew seit 2014 einen nationalistisch bedingten, antirussischen Feldzug gegen die Bevölkerung des Donbass führte, ist in zahlreichen westlichen Quellen belegt und wurde massiv von internationalen Menschenrechtsorganisationen angeprangert. Das findet man im aktuellen Ukraine-Groschenroman nicht, das Pogrom von Odessa 2014 fand in den deutschen Medien quasi nicht statt, die Allee der Engel, zum Gedenken an die getöteten Kinder im Donbass bis 2015, kennt auch kaum jemand. Annahme: Die deutsche Wikipedia-Seite der Allee wird von deutschen Russlandgegnern argwöhnisch überwacht, die Seite zu den Ausschreitungen zu Odessa hat längst jede Glaubwürdigkeit verloren, während die verlinkte englische Version sehr wohl auf die Ungereimtheiten und faktisch unterlassene Strafverfolgung seitens der Kiewer Regierung hinweist. Dahingehend auch ein Beitrag zur Aufklärung des Maidan-Massakers von 2022. Kurzum, den von Kiew ausgehenden Kampf gegen die Separatisten, der nicht selten die Form von blankem Terror annahm, den die heldenhaften Kämpfer für Recht und Ordnung in der Ukraine auch gerne mal selbst in Bild und Ton festhielten, fällt im Groschenroman einfach unter den Tisch. Auf der Jagd nach Separatisten in der Ostukraine. Die OSZE berichtet über den Krieg im Donbass allein zwischen 2017 und 2020. In nicht von der Regierung, Anmerkung in Kiew, kontrollierten Gebieten ereigneten sich doppelt so viele zivile Opfer, 657, wie in von der Regierung kontrollierten Gebieten, 270. Weitere 19 Zivilisten wurden in Gebieten getötet oder verletzt, die von keiner der beiden Seiten kontrolliert wurde. Die oben genannten Ankündigungen Selenskyjs, sich weder an die bis dahin angedachten und geschlossenen Verträge zu halten und zudem auch die Atomwaffenfreiheit der Ukraine ignorieren zu wollen, als auch die Ansammlung ukrainischer Truppen an der Grenze des Donbass und der zunehmende, von OSZE bestätigte Beschuss führte zu Russlands Entscheidung, auf Grundlage von Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen zwei nun befreundeten Ländern proaktiv Hilfe zu leisten. Völlig legitim und im krassen Gegensatz zu dem, was die Vereinigten Staaten und die NATO in Jugoslawien, dem Irak, Syrien und Afghanistan nach eigenem Gutdünken unternahmen. Doch das geschah ja auch vor 2022 und muss also nicht in unseren Groschenroman. Die Ukraine Freiheit und Demokratie. Ob Ursula von der Leyen, Annalena Baerbock oder Olaf Scholz für Europa verteidigt die Ukraine die Werte der Freiheit und Demokratie an vorderster Front. Wie diese Werte aussehen, zeigt ein exzellenter Beitrag auf den Nachdenkseiten, welcher ohne viel Mühe und mit klar belegten Fakten zeigt, was wir vor dem Februar 2022 auch noch alle wussten und in unseren Auslandsjournalen et al. Auch immer thematisiert wurde. Die Ukraine ist korrupt, wissen wir, macht nichts, ist ja für die gute Sache. Aber die ärmste und kränkeste Bevölkerung, Land als Drehscheibe der europaweiten Niedrigstlöhnerei und des Zigarettenschmuggels, Weltspitze beim Handel mit dem weiblichen Körper und mehr Soldaten als jeder europäische NATO-Staat. Hinzu kommt noch der Fakt, dass prorussische Medien und Parteien quasi verboten sind, und dass beginnend mit dem Putsch von 2014, Anhänger des weggeputschten Präsidenten Janukowitsch ermordet wurden, CNN-Beitrag. Westeuropäische Presse vor und nach Kriegsbeginn, Quelle Mon of Alabama. Wo und an welcher Stelle unsere Ampelregierung, Frau Strack-Zimmermann oder Ursula von der Leyen der Freiheit oder Demokratie sahen, dürfte sich einem klar denkenden Verstand verschließen. Auch wurde seit Februar 2022 kein Wort mehr über die politischen Zustände in der Ukraine, die mangelnde Medienfreiheit und dergleichen berichtet. Denn unter uns, im Vergleich zur Ukraine ist das derzeit so gescholtene Katar fast schon ein Hort der Demokratie und Freiheit. Hunger als Waffe. Alle paar Wochen nimmt ein Moderator diesen Slogan mal wieder in den Mund, so auch die Außenministerin und der Bundeskanzler. Wie genau Russland den Hunger als Waffe instrumentalisiert, erklären uns die Redner nicht. Es fällt nämlich schwer, den Hunger in der Welt, insbesondere in den ärmsten Regionen, den Russen in die Schuhe zu schieben, wenn seit dem 1. August insgesamt 494 Schiffe die ukrainischen Häfen mit dem so wichtigen Getreide verließen, aber nur 14 davon in die ärmsten Regionen der Welt fuhren? Dies geht aus den Dokumenten speziell für den Schiffsverkehr im Schwarzen Meer ins Leben gerufenen Black Sea 3 Initiative der UNO hervor, auch, dass 7 Schiffe Deutschland ansteuerten. Das wissen auch die Redakteure des Groschenromans und unsere Politiker, aber wieso an Fakten halten, wenn banale Propaganda genügt? Übrigens gingen die Russen diesen Deal nur ein, wenn man auch die Sanktionen gegen russische Dünger- und Getreidelieferungen lockert oder aufhebt, was bis zum heutigen Tag nicht geschehen ist. Daher lagern auch heute noch beispielsweise 300.000 Tonnen russischen Düngers in den Häfen der baltischen Staaten, der insbesondere in den ärmsten Regionen dringend benötigt wird. Wer im Glashaus sitzt. Gas als Druckmittel Nord Stream 1 und 2. In einem Beitrag erläuterte unlängst der US-Militäranalytiker Scott Ritter, wer mit großer Wahrscheinlichkeit für die Sabotage der Pipelines verantwortlich sei. Zunächst, der Russe hat absolut kein Interesse daran, seine Direktgasleitungen nach Europa zu zerstören, zumal die beiden Nord Stream 2 Leitungen gerade erst für Milliarden Euro verlegt wurden. Gas als Druckmittel zu benutzen, wenn die Abnehmer sich selbst lautstark vom russischen Gas lossagen? Und dann noch die eigenen Pipelines zerstören? Ritter stellt sehr offen die Frage nach qui bono, als wem nützt es? Und jedem klar denkenden Verstand dürfte aufgehen, dass die Sabotage nur der Konkurrenz etwas bringt, zumal diese mit teurerem Gas daherkommt und dieses zudem oft auf umweltschädlichere Fracking-Methode erzeugt wird. Da schaltet man jede Möglichkeit an billiges russisches Gas am besten gleich aus. Am Rande sei erwähnt, dass der Ort der Sabotage in einem der am besten von der NATO und Schweden überwachten Seegebiete stattfand, in dem jede U-Boot-, Flugzeug- und Schiffsbewegung aufgezeichnet wurde. Es stellt sich nur die Frage, warum die schwedische Untersuchungskommission ihre Ergebnisse nicht öffentlich macht, denn es ist unwahrscheinlich, dass sie nicht wissen, wer die Nord Stream-Sabotage durchgeführt hat. Es darf eben nicht sein, was nicht sein darf. Der Westen gegen Russland. Was auch immer Sie in den Nachrichten gesagt bekommen, welche irrwitzigen Kommentare Zelenskyjs unsere TV-Sender auch wiedergeben, nehmen Sie sich einen Globus oder eine Landkarte und vergegenwärtigen Sie sich die Größe Russlands. Wenn an dessen Westgrenze die Sonne untergeht, zeigt sie sich bereits am Himmel der Ostgrenze. Das kann sehr erhellend sein. Welch wahnwitzige Idee die westliche Politik dazu gebracht hat, anzunehmen, ein Land, was alles zum Überleben hat, wirtschaftlich sanktionieren zu wollen, während man selbst keineswegs auf sich allein gestellt gut über die Runden eines solchen Wirtschaftskrieges kommt, lässt sich nicht einfach erklären. Und die Arroganz zu behaupten, die Welt verurteilt Russland und es sei isoliert, zeugt von den neokolonialen Denkstrukturen, welche die westeuropäische und US-amerikanische Diplomatie kennzeichnet. Denn ohne uns läuft ja nichts. Die Realität passt da nicht in den Groschenroman, der lediglich stur die Meinungen der westlichen Wirtschafts- und Denkinstitute herunterfasselt. Denn diese Realität sieht so aus, dass China, Russland, Brasilien, Indien und Südafrika eine Wirtschaftsgemeinschaft ins Leben gerufen haben, der schon jetzt 41% der Weltbevölkerung zugehörig sind, die stetig wächst und daran arbeitet, den US-Dollar als Wirtschaftswährung zu ersetzen. Nun mag der Groschenromanleser bei diesen Ländern zunächst lächeln, doch wenn man weiß, wo in der Welt die elektronische Industrie ihre Produkte herstellt, die Pharmakonzerne ihre Pillen drehen lassen und wer den Russen jetzt ihr billiges Erdgas und Öl in ungeahnten Mengen abkauft, dem dürfte das Lächeln einfrieren. Zumal Dutzende Länder in Arabien, Afrika und Lateinamerika ihre Bereitschaft erklärt haben, dem BRICS beizutreten. Dem Westen schwimmen gerade die Fälle davon, weshalb man immer lauter kreischt und zu immer kruderen Mitteln und Behauptungen greift. Der US-amerikanische Journalist John Pilger, einer der Vorkämpfer für Presse- und Meinungsfreiheit, berichtete von einem Treffen mit Leni Riefenstahl in den 70er Jahren, der Ikone der Nazi-Propaganda. Sie sagte ihm, dass die patriotischen Botschaften ihrer Filme nicht von Befehlen von oben abhängig seien, sondern von dem, was sie die unterwürfige Lehre des deutschen Publikums nannte. Auf die Frage, ob das liberale Bildungsbürgertum dazugehöre, antwortete sie ja, besonders sie. Und im Zeitalter abnehmender Bildung und Sozialmedia-Verdummung schlägt das medial betreute Denken so richtig ein. Den auf das Niveau eines Groschenromans reduzierten Berichterstattungen über den Krieg in der Ukraine kann man ohne jedes Bedenken das Prädikat Propaganda aufdrücken. Aus einem Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung.